Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Monika Dittrich. Guten Morgen. Österreichs Regierung will auf den mutmaßlich islamistisch motivierten Anschlag in Wien Anfang November mit einer Verschärfung des Strafrechts reagieren. Der politische Islam soll ein eigener Straftatbestand werden. Dazu gleich Fragen an den Islamwissenschaftler und Juraprofessor Matthias Rohe. Außerdem heute bei Tag für Tag. Vor 5 Jahren wurden in Frankreich Präventionsprojekte gegen Islamismus intensiviert. Wir berichten, was das gebracht hat. Und das Bistum Aachen hat, anders als das Erzbistum Köln, eine unabhängige Untersuchung über sexuellen Missbrauch veröffentlicht. Was man daraus schlussfolgern kann, dazu ein Standpunkt in dieser Sendung. Und damit herzlich willkommen zu den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Innerhalb weniger Minuten richtete ein junger Österreicher am 2. November ein Blutbad an. In der Wiener Innenstadt schoss er um sich, tötete 4 Menschen und verletzte viele weitere, bis die Polizei ihn mit einem gezielten Schuss tötete. Nach allem, was heute bekannt ist, war der Mann ein Islamist, ein Sympathisant der Terrororganisation Islamischer Staat. Für Österreich war es das erste islamistisch motivierte Attentat überhaupt. Die konservativ-grüne Bundesregierung des Landes will den Terrorismus jetzt mit neuen Gesetzen bekämpfen. So soll es ein Verzeichnis aller Imame geben. Terroristische Täter sollen nach dem Ende ihrer Haftstrafe in einen lebenslangen Maßnahmenvollzug kommen können und der politische Islam soll ein eigener Straftatbestand werden. Das wirft Fragen auf. Was ist der politische Islam überhaupt und wie kann man sich damit strafbar machen? Wir suchen nach Antworten gemeinsam mit Matthias Rohe. Er ist Islamwissenschaftler und Juraprofessor an der Universität Erlangen-Nürnberg. Sein viel besprochenes Buch über das islamische Recht gilt als Standardwerk. Guten Morgen, Herr Rohe.
Guten Morgen, Frau Dietrich.
Lassen Sie uns mal vorne anfangen. Was ist mit dem politischen Islam überhaupt gemeint?
Wenn wir das nur so genau wüssten. Also bisher sind wir ganz gut gefahren mit dem Begriff des Islamismus, das heißt eine, ja, Religion mit politischem Anspruch. Man kann diesen Begriff des politischen Islam mit sinnvollen Inhalten füllen. Das wäre vor allem, dass es sich um eine Herrschaftsideologie handelt. Also nicht etwa Überzeugung für private Lebensführung, sondern eine Herrschaftsideologie, die im Gegensatz steht zu den Grundsätzen des demokratischen Rechtsstaats, zu Menschenrechten, zur Gleichberechtigung von Geschlechtern und Religionen und so weiter.
Und kann man so eine Einstellung zum Straftatbestand machen?
Das halte ich für ausgeschlossen, wenn man diesen Begriff selbst als Straftatbestand formulieren wollte. Einfach deswegen, weil dieser Begriff völlig vage ist, inhaltlich noch aufgefüllt werden muss. Und es würde sich dann sehr stark beißen mit dem Bestimmtheitsgrundsatz, den wir im Strafrecht, im Rechtsstaat haben müssen. Die Menschen müssen wissen, was sie tun dürfen und was sie nicht tun dürfen. Und mit einem solchen vagen Tatbestand käme man sicherlich nicht weiter. Was man natürlich tun kann, ist zu versuchen, durch Einzelmaßnahmen die Probleme, die sich mit diesem politischen Islam verbinden, dann anzugehen. Zum Beispiel, dass man Gefährder eben sehr viel konsequenter als bislang versucht zu überwachen. Elektronische Fußfessel als Stichwort. Also da gibt es eine Menge Ideen, die man umsetzen könnte. Ein paar Erleichterungen im Datenschutz würden auch weiterhelfen. Aber ich warne davor, jetzt so einen Rundumschlag zu machen, der höchstwahrscheinlich nicht Bestand hätte vor rechtsstaatlichen Maßstäben.
Wenn man das trotzdem mal weiterdenkt, dann müsste man ja radikal linke oder rechte Ideen, also Extremismus rechts und links, auch automatisch zum Straftatbestand machen, also auch die Geisteshaltung schon.
Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Das Strafrecht im Rechtsstaat zeichnet sich ja dadurch aus, dass normalerweise nur begangene Straftaten unter Strafe gestellt werden. Auch Vorbereitungshandlungen, wenn sie besonders gefährlich sind. Da kann man schon noch ansetzen oder man kann auch, das wird diskutiert, an Strafverschärfungen denken. Aber in der Tat, wir haben ja nicht nur Probleme mit dem Islamismus. Wir haben Probleme mit Rechtsextremismus, mit nationalistischer Übersteigerung, Linksextremismus. Das heißt, ein Strafverschärfungstatbestand, extremistische Motive, das lässt sich noch vorstellen. Aber nur eins von den vielen herauszugreifen, das würde dann doch wieder Debatten auslösen, berechtigterweise auslösen, warum gerade die und warum nicht die anderen, die ja auch als sehr gefährlich gelten, nicht zuletzt der Rechtsextremismus.
Wenn Sie die Möglichkeiten des Strafrechts hier kritisch sehen, was wäre denn aus Ihrer Sicht eine angemessene politische Reaktion auf einen solchen Terrorakt?
Ja, wir müssen letztlich überprüfen, was sind die Ursachen? Warum radikalisieren sich gerade solche junge Leute so? Es ist nicht immer leicht nachzuvollziehen, das passiert schnell. Die Sicherheitsbehörden machen oft auch schon sehr gute Arbeit, aber da ist durchaus noch Luft nach oben in Richtung Motivforschung. Und vor allem natürlich, wir müssen diesen Radikalen etwas entgegensetzen, die sich überall tummeln im Internet oder die beispielsweise von Saudi-Arabien oder aus anderen Ecken gesteuert ihre extremistische Propaganda über die ganze Welt verbreiten.
Aber das was kann man denen konkret entgegensetzen?
Also vor allem ein solides muslimisches Bildungssystem, das sicher teilweise in den Händen von muslimischen Gemeinden liegen kann. Aber ich denke, auch der Staat, seine Bildungseinrichtungen, die Schulen haben hier eine ganz wichtige Funktion. Wir haben das ja erfreulicherweise in Deutschland etwa mehr und mehr, dass hier Leute, die hier sozialisiert sind, nach hiesigen pädagogischen Maßstäben einen authentischen Islam an die neuen Generationen vermitteln, der nicht mit Angstpädagogik arbeitet, nicht Koran auf den Kopf hauen, sondern der den jungen Leuten ermöglicht, sich selber zu positionieren innerhalb ihrer Religion. Das scheint mir ein ganz wichtiger Punkt zu sein. Und dann vor allem auch, wir müssen Maß halten, trotz aller Empörung über solche furchtbaren Anschläge. Das heißt, die vielen Anständigen, die Leute, die sich nicht mit dieser Ideologie identifizieren unter den Muslimen, sondern ganz im Gegenteil zu uns allen gehören, denen müssen wir eine faire Teilhabe ermöglichen. Die dürfen wir nicht diskriminieren und die dürfen wir nicht unter Generalverdacht stellen. Das ist nicht zu unterschätzen.
Werden die so durch so eine Debatte über Strafverschärfung politischer Islam als Straftatbestand, werden die dadurch diskriminiert?
Je nachdem, wie man diese Debatte führt. Man kann über Einzelmaßnahmen diskutieren und ich glaube, sehr viele Menschen aus der muslimischen Bevölkerung stehen auch dahinter, dass man diesem Extremismus Einhalt gebietet. Sie leiden ja mit darunter. Es gibt auch muslimische Opfer ja immer wieder. Von dem her, wenn man die Debatte fair führt unter rechtsstaatlichen Gesichtspunkten, das heißt eben allen Extremismus im Auge behält und nicht das eine gegen das andere aufrechnet, ich denke, dann können wir weiterkommen. Wenn man nur das herauspickt, nach dem Motto, wir zeigen jetzt der Bevölkerung, dass wir das tun, dann wäre das wohl zu kurz gegriffen.
Nach den jüngsten Anschlägen in Frankreich und Österreich gab es auch eine Debatte darüber, ob der Islamismus zuletzt unterschätzt wurde. Wie ist Ihre Erfahrung?
Also den Eindruck habe ich überhaupt nicht und das lässt sich auch gut belegen. Wir haben nach wie vor Behörden, die mit großem Personaleinsatz sich um diese Dinge kümmern. Es wurden allerlei Anschläge Gott sei Dank auch verhindert, von denen hört man dann nicht so viel. Es wurden keine Stellen gekürzt und das ist vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt, wenn wir über Maßnahmen nachdenken. Ein Strafgesetz, das sich praktisch nicht umsetzen lässt, weil man die Ressourcen nicht hat, ist ein sehr schlechtes Gesetz. Das heißt, wir müssen einfach auch die Sicherheitskräfte entsprechend ausstatten, dass sie ihre Arbeit machen können. Auch da ist teilweise noch Luft nach oben und vor allem nochmal, Prävention ist aus meiner Sicht fast schon das Entscheidende, das heißt den weiteren Ausbau eines adäquaten muslimischen Bildungssystems mit europäischen Standards, aber unter Einbeziehung, unter maßgeblicher Einbeziehung eben der Muslime auch selbst. Nicht über Muslime reden, mit Muslimen reden.
Bei uns im Deutschlandfunk war das der Islamwissenschaftler und Juraprofessor Matthias Rohr. Haben Sie vielen Dank für Ihre Zeit heute Morgen, Herr Rohr.
Sehr gerne, Frau Dietrich.
Islamistischer Radikalisierung vorbeugen, bevor es zu Terrorakten kommt, was Matthias Rohr gerade angesprochen hat, gilt auch in Frankreich als wichtiges Element im Kampf gegen den islamischen Extremismus. Im Januar 2015, unmittelbar nach den Anschlägen auf die Redaktion des Satiremagazins Charlie Hebdo, schlossen sich 10 Stiftungen in Frankreich zusammen. Sie gründeten den Fonds des 11. Januar zur Erinnerung an den Schweigemarsch mit 4 Millionen Franzosen am 11. Januar 2015. Das war ein Symbol der nationalen Einheit, im Moment größter Verwundung. Dieser Fonds jedenfalls finanzierte und unterstützte Projekte, die sich zum Beispiel darum bemühen, jungen Franzosen religiöse Toleranz beizubringen. Ende des Jahres läuft das Programm aus. Susanne Krause zieht Bilanz.
Le Fonds du 11 janvier présente, Esprit critique, es-tu là?
In einer 7-teiligen Podcast-Reihe präsentiert der Fonds du 11 janvier einige der von ihm unterstützten Projekte. Dazu zählt der Verein Enquête. Dessen Mitarbeiter gehen für religionskundliche Workshops in Brennpunktgrundschulen, zum Beispiel in Trappes, im Südwesten von Paris gelegen. Wie werden die Kultusorte der verschiedenen Religionen genannt? Denkt an die vorige Sitzung, ermuntert Vereinspräsidentin Marine Kennan die Klasse. Brav antworten die Neunjährigen. Der jüdische Kultusort heißt Synagoge, der der Katholiken Kirche, der der Muslime Moschee.
Okay.
Der Verein Enquête vermittelt Grundwissen, um eklatante Bildungslücken zu stopfen. Religionsunterricht ist im laizistischen Frankreich an staatlichen Schulen verboten. Doch seit 2 Jahrzehnten soll Religionskunde gelehrt werden. Nur viele Lehrer scheuen davor zurück. Zum Leidwesen von Marine Kennan, die ihren Verein vor 10 Jahren aus der Taufe gehoben hat. Mittlerweile weiß ich aus Erfahrung, das Thema interessiert die Kinder ungemein. Sie stellen viele Fragen und es ist recht einfach, sie zum Nachdenken zu bringen, dazu, sich zu öffnen, Andersdenkende anzuhören. Insofern man mit einem klaren Ziel, strukturiert und mit genügend Zeit an die Sache herangeht. Dem Fonds du 11 Janvier verdankt Enquête 5 Jahre Finanzzuschuss. Vor allem aber, so Kennan, bedeutet diese Förderung eine Würdigung der Vereinsarbeit. Wir werden heute in den Schulen weit besser empfangen als vor 10 Jahren. Selbst wenn wir nicht auf alles eine Antwort haben, verfügen wir doch über einen gewissen Erfahrungsschatz und haben sinnvolle Vorschläge zu machen. Mir scheint, langsam werden wir gehört. 50 Vereine haben für ihre Projekte Gelder aus dem Topf des Fonds du 11 Janvier erhalten. Ein Zusammenschluss von 10 Privatstiftungen, darunter der des katholischen Sozialdienstes Caritas, der Stiftung für das Andenken an die Shoah oder auch der Unternehmensstiftung der Staatsbahn SNCF. Insgesamt 3,7 Millionen Euro kamen zusammen. Der Fonds untersteht der Fondation de France, Frankreichs größter philanthropischer Einrichtung. Dort kümmert sich Anne Lascaux um das Projekt. Anfangs dachten wir, dass es absolut notwendig sei, Aktionen zum Thema Staatsbürgerschaft zu unterstützen. Dass junge Franzosen die Attentate verübt hatten, liege, so unsere damalige Ansicht, vielleicht daran, dass sie sich nicht als vollwertige Staatsbürger fühlten. Deshalb unterstützen wir Vereine mit diesbezüglichem Einsatz. Bald kamen weitere Themen auf, wie Medienerziehung, Meinungsfreiheit, Religion oder auch ein irriges Laizitätsverständnis. Religion und Laizität spielen heute bei den vom Fonds unterstützten Projekten keine große Rolle mehr, erklärt Fabrice Teixeira, als Berater für Vereine tätig. Im Auftrag des Fonds du 11 Janvier hat er Ende 2019 eine Studie zur französischen Präventionspolitik im Bereich Radikalisierung erstellt, in der auch die Arbeit des Fonds gewürdigt wird. Das gesunkene Interesse an Projekten zu Religionsfragen sei, so Teixeira, recht einfach zu erklären. Das liegt an den Meinungsverschiedenheiten und unterschiedlichen Ansätzen der Fondsmitglieder. Es liegt an der Schwierigkeit, einen Konsens zu erzielen betreffs der Frage, welchen Platz und welche Rolle die Religion beim Phänomen der Radikalisierung und auch beim Kampf gegen eine Radikalisierung spielt. Für die einen ist die Religion das Problem, für andere ist sie die Lösung und es gibt noch weitere Meinungen. All diese gegensätzlichen Meinungen spiegeln sich auch im Fonds du 11 Janvier. Umso mehr, als die Mitgliedsstiftungen ursprünglich nicht zum Ziel haben, gegen Radikalisierung oder zum Thema Religion zu arbeiten.
Ce sont des fondations dont l'objet initial n'est pas la lutte contre la radicalisation ou la religion.
On a laissé tomber la question de la laïcité à proprement dit.
Anne Lescaut vom Fonds du 11 Janvier.
Pour vraiment se renforcer.
Wir haben uns irgendwann wieder auf ein anderes Stichwort konzentriert, den kritischen Geist. Die Bandbreite der vom Fonds unterstützten Projekte ist groß. Der international renommierte Verein Cartooning for Peace bietet Kurse zur Entschlüsselung von Karikaturen. Ein anderer ein Videospiel zur Medienerziehung. Ein weiterer Schreibworkshops für Jugendliche aus Brennpunktvierteln. Die Macher einer Online-Plattform bieten Hilfe, um ohne Hass im Internet zu kommunizieren. Natürlich haben wir sehr bald auch einen Schwerpunkt gesetzt auf das Internet, die sozialen Netzwerke. Wir haben experimentelle Projekte gefördert und letztendlich eine Erkenntnis gewonnen. Den Jugendlichen selbst muss klar werden, dass sie gewisse Inhalte besser nicht mehr posten. Die Erwachsenen müssen mit gutem Beispiel vorangehen. In seiner Studie zu Moden und Misserfolgen der französischen Präventionspolitik hebt Fabrice Teixeira hervor: Eine Zauberformel, die geeignet wäre, junge Leute davon abzuhalten, sich zu radikalisieren, gibt es nicht. Angesichts der jüngsten Anschläge im Oktober resümiert der Experte: Nun gehe es nur noch um restriktive Sicherheitsmaßnahmen, aber nicht mehr um Prävention. In den vergangenen 5 Jahren seit der Fondsgründung ist viel passiert. Heute sind viele Akteure auf dem Terrain tätig, Vereine, Forscher. Jeder hat an Professionalität und Erfahrungen zugelegt. Wenn man aber Politikern und Medien zuhört, hat man den Eindruck, man sei wieder im Januar 2015 bei der Suche nach einer Zauberformel, die erneut bei Null beginnt. Der Fonds du 11 Janvier wird Ende Dezember aufgelöst. Anlesco hat einen Trost. Die Fondation de France wird einige der dabei geförderten Themenbereiche in ihr eigenes Programm aufnehmen.
Wie man religiöse Radikalisierung verhindert. Susanne Krause war das über den französischen Fonds des 11. Januar. Das Bistum Aachen hat in der vergangenen Woche eine Untersuchung über sexuelle Gewalt veröffentlicht. Eine Münchner Kanzlei hatte im Auftrag des Bistums, aber unabhängig, Akten aus der Zeit zwischen 1965 und 2019 geprüft. Die Juristen ermittelten 175 Opfer, Kinder im Alter von etwa 8 Jahren bis 14 Jahren. Täter waren demnach 79 Priester und 2 Diakone des Bistums. Doch verantwortlich für die sexuellen Übergriffe und Gewalttaten an Kindern waren dem Gutachten zufolge nicht nur die Täter selbst, sondern auch Kleriker in hohen Positionen, die dafür sorgten, dass Straftaten vertuscht und verheimlicht wurden. Das Erzbistum Köln hat übrigens bei der gleichen Kanzlei ein ebensolches Gutachten in Auftrag gegeben, hält die Veröffentlichung aber bislang zurück. Was man daraus schlussfolgern kann, aus der Veröffentlichung und auch aus der Verschlusssache, dazu der Standpunkt von Christiane Florin.
Ein Bischof gibt ein Gutachten in Auftrag. Eine Anwaltskanzlei soll untersuchen, wie Amtsträger von 1965 bis 2019 mit sexualisierter Gewalt umgingen. Sie soll prüfen, ob das Verhalten dem Recht und dem kirchlichen Selbstverständnis entspricht. Die Anwälte tun ihre Arbeit, das Ergebnis wird in einer Pressekonferenz vorgestellt. So geschehen im Bistum Aachen. Die Münchner Kanzlei Westphal, Spilker, Wastel veröffentlichte am vergangenen Donnerstag mehr als 400 Seiten. Jeder kann das PDF-Dokument herunterladen, lesen und sich ein Bild des Bistums Aachen machen. Es werden die Namen derer genannt, denen Täterschutz wichtiger war als Opferfürsorge. Es sind Bischöfe und Generalvikare. Einer, der frühere Bischof Heinrich Mussinghoff, hatte zuvor die Öffentlichkeit wissen lassen, dass ihn Gespräche mit minderjährigen Opfern überfordert hätten. Deshalb mied er sie. Ein Mea culpa kommt Würdenträger nicht über die Lippen. Von Mea Mitverantwortung reden manche, jetzt kommt Mea Überforderung dazu. Das Brisante am Aachener Gutachten sind aber nicht die Passagen mit den Namen. Es lohnt sich, die 400 Seiten ganz zu lesen, gerade für diejenigen, die die katholische Kirche mit dem Argument verteidigen, man könne diese göttliche Institution doch nicht auf Missbrauch reduzieren. Präzise beschreibt die Münchner Kanzlei ein herrschendes Muster, und das sieht so aus. Wenn plausible Beschuldigungen gegen Kleriker erhoben wurden, sagten Vorgesetzte nicht, um Himmels Willen das arme Kind, sondern, oh mein Gott, wenn das bekannt wird, die arme Kirche. Von einer paranoiden Angst vor dem Skandal ist die Rede. Was hochwürdigste Herrn so reagieren ließ, ist nicht allein mit individueller Herzenskälte, eigenen Karrieregelüsten und persönlicher Loyalität zu erklären. Täterschutz und Opfermissachtung waren keine Fehlfunktionen des Systems. Das hatte System, das ist das System. Das Kirchenrecht kennt keine Selbstbestimmung des Einzelnen. Es schützt das Sakrament, die Priesterweihe, den Zölibat. Bis heute gilt sexueller Missbrauch als Zölibatsverstoß. Die Kirche ist das wahre Opfer. Solange sich das nicht ändert, haben die oft schwer traumatisierten Betroffenen gar kein Recht, das sie überhaupt bekommen könnten. Die Opfer stören. Mehr noch, und dafür gibt es Belege weit über Aachen hinaus, wer Betroffenen glaubt, wer ihre Geschichte publik macht, gilt als Feind der Kirche. Auch der Vatikan hat kürzlich ein Gutachten veröffentlicht. Untersucht wird der Fall des früheren Erzbischofs von Washington, McCarrick. Es ist auch ein Fall Johannes Paul II. Die Vorwürfe gegen McCarrick waren in Rom schon in den 1990er Jahren bekannt. Der allzu schnell heilig gesprochene Pontifex Johannes Paul misstraute Opferberichten. Er hatte in Polen erlebt, dass die Kommunisten Priester des Missbrauchs beschuldigten, um die Kirche zu diskreditieren. Betroffene stehen in diesem Freund-Feind-Denken auf der Feindesliste. Wer über Aachen und Rom spricht, kann über Köln nicht schweigen. Der Bischof von Aachen, Helmut Dieser, hat sein Versprechen gehalten. Das Selbstverständliche hat deshalb Nachrichtenwert, weil Diesers Nachbar, Kölns Erzbischof Rainer Maria Wölki, ein Gutachten derselben Münchner Kanzlei nicht wie versprochen veröffentlicht. Gemeinsam mit dem betroffenen Beirat gab er bekannt, Westphal, Spilker, Wastel hätten schlecht gearbeitet. Beigefügt war ein juristisches Gutachten des Gutachtens. Darin heißt es, die Münchner Kanzlei habe moralisch gewertet, anstatt sich auf die Rechtskonformitätsprüfung zu beschränken. Einst donnerten im Dom Moralpredigten, jetzt taugt Moral allenfalls als Reim auf Karneval und selbst der wurde abgesagt. Handelt der Erzbischof von Köln so, um den Ruf seines Vorgängers Joachim Meißner zu schützen, den Regionalklerikalheiligen, den Zieh- und Übervater vieler kirchlicher Spitzenkräfte? Es geht nicht allein um das, was zu Meißners Zeiten war. Es geht um das, was jetzt ist. Die Instrumentalisierung der Betroffenen, das giftige Gesäusel von Augenhöhe und Einvernehmlichkeit. Sie fühlten sich ein weiteres Mal missbraucht, sagen ehemalige Beiratsmitglieder. Das alles dürfte rechtskonform sein, an beratenden Juristen fehlt es ja in Köln nicht. Ob es zum Selbstverständnis eines guten und gerechten Hirten passt, muss der gute und gerechte Hirte entscheiden. Wir sind Zeugen, lautet der Wahlspruch des Erzbischofs. Die 68 anderen Mitglieder der Deutschen Bischofskonferenz sind Zeugen dieser Vorgänge. Sie schweigen laut. Es gilt als unfein, sich in interne Angelegenheiten anderer Bistümer einzumischen. Sollte jemand Partei für die Kölner Betroffenen ergreifen, könnte das als feindlicher Angriff auf den Amtsbruder aufgefasst werden. Millionen weihefreie Gläubige sind auch Zeuginnen und Zeugen. Ihre Vertretung, das Zentralkomitee der Deutschen Katholiken, ZDK, tagt am Wochenende. Kürzlich erschien eine ZDK-Pressemitteilung zur europäischen Agrarpolitik. Ein wichtiges Thema und wohl so aufmerksamkeitsabsorbierend, dass keine Zeit für ein kritisches Wort zum Kölner Unterpflügen der Betroffenen bleibt. Sexualisierte Gewalt ist nicht so sexy wie Synodalillusionen. Es gilt vielen Laien als Ekelthema. Die Betroffenen stören nicht nur die da oben, sie stören auch an der Basis. Und deshalb funktioniert das System.
Missbrauch mit System, das war ein Standpunkt von Christiane Florin. Und das war Tag für Tag mit den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Die Redaktion hatte Christiane Florin. Nach den Nachrichten geht es hier im Deutschlandfunk weiter mit der Sendung Kontrovers und dem Thema Schule zu Corona-Zeiten. Sind Schüler und Lehrer ausreichend geschützt? Bis jetzt am Mikrofon war Monika Dittrich. Vielen Dank fürs Zuhören.